Erfolg braucht Verantwortung. Der Podcast von und mit Udo Gast.
Podcast Folge 188. Heike Henkel, mental stark im entscheidenden Moment. Ja, was macht den Unterschied aus, wenn es darauf ankommt? Wir tauchen tief in die Welt von Heike Henkel ein, deren Name synonym für Höchstleistung im Hochsprung ist. Als Olympiasiegerin, Weltmeisterin und Europameisterin hat Heike die Latte in der Welt des Sports wortwörtlich und metaphorisch hochgelegt. Doch ihre beeindruckenden Sprünge sind nur ein Teil ihrer Geschichte. Heute teilt sie ihre wertvollen Einsichten und Erfahrungen als gefragte Speakerin und Autorin, die sich leidenschaftlich dem Thema Erfolg widmet. In unserem Gespräch erkunden wir Heikes Reise von den Anfängen ihrer sportlichen Karriere bis zu den glanzvollen Momenten auf dem Podium. Doch über Medaillen und Rekorde hinaus gibt Heike tiefe Einblicke in die mentalen Strategien, die ihr halfen, auf und neben der Sportbahn erfolgreich zu sein.
Erfolg braucht Verantwortung. Noch mehr bedarf es kompetenter Begleitung auf dem Weg zum Erfolg. Weise Unternehmer holen sich Rat von denen, die den Weg schon gegangen sind und die Abkürzungen kennen. Die Kontaktadresse von Udo Gast finden Sie direkt in den Shownotes.
Liebe Zuschauer, liebe Zuhörer, herzlich willkommen wieder zum Podcast Erfolg braucht Verantwortung. Ja, manchmal wollen wir ganz hoch hinaus, wenn wir auf Erfolg zusteuern. Und dann schaffen wir es nicht mal, über unseren eigenen Schatten zu springen. Wir schaffen es nicht mal, so ein bisschen uns in die Höhe zu treiben. Und ich habe hier einen wunderbaren Gast. Sie hat es geschafft, nicht nur über ihren Schatten zu springen, sondern über ihre gesamte Körpergröße und noch darüber hinaus zu springen. Die Olympiasiegerin, ach, wir werden, wenn Sie den Namen hören, werden Sie, ach, die Heike Henkel, herzlich willkommen.
Ja, hallo Udo.
Ja, Heike Henkel, muss man sagen, sie ist Olympiasiegerin in Barcelona gewesen, 1992, Weltmeisterin 1991, Europameisterin 1990, 1992 wurde sie geehrt als Sportlerin des Jahres und besonders für ihr Engagement im Anti-Doping und sie hält den Weltrekord von 1992 bis 2005 im Hochsprung, nicht im Stabhochsprung, im Hochsprung. Das ist noch, glaube ich, etwas anstrengender mit 2,07 Meter. Fantastisch, die Heike.
Da muss ich klar ein bisschen eingreifen. Es ist leider nicht mehr der Welthallen-Weltrekord. Der ist bei 2,8. Aber es ist immer noch der deutsche Rekord. Und es sieht nicht so aus, dass der so schnell geschlagen wird. Aber immerhin hat er 14 Jahre gehalten, mein Hallenweltrekord.
Das ist unglaublich. Aber sag mal, du hast ja erst was ganz anderes gemacht. Du warst ja beim Fechten und Basketball. Was hat dich denn zum Hochsprung gebracht?
Ja, eigentlich habe ich geturnt. Irgendwann habe ich natürlich gemerkt, dass ich ein bisschen groß bin, ein Trampolin gesprungen. Also in der Schule gab es unheimlich viele AGs, dann habe ich alles ausprobiert. Da habe ich dann halt auch Basketball gespielt, aber weniger wegen des Basketballs, sondern wegen desjenigen, der diesen Kurs durchgeführt hat. Und ja, aber Fechten war ich interessiert, das habe ich ausprobiert, gesegelt bin ich, also immer in Bewegung gewesen. Was Sport anging, war ich an fast allen interessiert. Fußball weniger, das musste ich immer als kleines Kind hinterm Haus spielen mit meinem Nachbarn. Ich habe mich immer freiwillig ins Tor gestellt, damit ich nicht so viel laufen muss.
Naja, aber Basketball, du hast ja eine ideale Größe, ne? Das muss man schon sagen. Beim Basketball muss man schon ein bisschen größer sein, damit man den Korb gut erreichen kann. Also das hast du ja alles wunderbar erfüllt. Bist du so ganz freiwillig zum Sport gekommen oder haben deine Eltern sich ein bisschen gedrängt oder hast du gesagt, das ist meine Passion, das mache ich?
Also ich will da anfangen, da war ich zu klein, war ich 4 Jahre, da hat unsere Mutter mich und meine Schwester zum Kinderturnen gebracht, dann sind wir dabei geblieben, dann gab es ja die nächste Stufe ins Kinderturnen, das hat mir sehr gut gefallen, hat mir immer also wirklich die Vorstellung gehabt, dass ich Turnerin werden würde später und habe das deshalb auch sehr lange gemacht und auch recht gut. Aber wie gesagt, zu groß, zu schlaksig, also ich war jetzt nicht die geborene Turnerin.
Naja, und dann gibt es ja noch einen weiteren Sprung, das muss man einfach mal sagen, Teilnahme am Olympia. Wie bist du dazu gekommen? Hast du gesagt, so, das mache ich jetzt einfach mal? Hast du Trainer gehabt, die gesagt, da musst du unbedingt hin? Wie kam es dazu, dass du auf einmal sagst, ja, ich will jetzt bei Olympia teilnehmen?
Ja, zunächst hatte ich meinen Lehrer, der mich zur Leichtathletik gebracht hat. Das war nämlich auch der Turnlehrer, der erkannt hat, meine Talente liegen woanders. Und so hatte ich schon mal reingeschnuppert bei Jugend trainiert für Olympia im Olympiastadion Berlin damals. Und da hatte ich schon so ein bisschen ja, daran geschnuppert Gefallen gefunden, öfter mal im Stadion zu starten. Das hat sich einfach so entwickelt, also dass ich dann überhaupt bei der Leichtathletik geblieben bin. Das war der Grund, dass mir das so gut gefallen hat und dass mir Hochsprung so viel Spaß machte. Also ich hatte tatsächlich direkt am Anfang mit Hochsprung angefangen. Bin dann irgendwann zum Mehrkampf und irgendwann kam im Verein ein neuer Trainer, der ein bisschen ja, leistungsmäßiger unterwegs war und uns in diese Richtung brachte. Dann kamen deutsche Meisterschaften und eben dann 1984 die gewissen deutschen Meisterschaften, ja, wo ich mich für die Olympischen Spiele in Los Angeles qualifizieren konnte, weil ich Ulrike Meifert geschlagen habe und
Ja.
eine ordentliche Höhe gesprungen war. Und so kam ich zu den Olympischen Spielen. Das war eigentlich überhaupt nicht mein Plan, weil das war für mich so weit weg. Aber es ist dann einfach so passiert.
Aber sag mal, das ist doch eine Riesenherausforderung. Wie bereitet man sich auf sowas vor? Natürlich trainiert man ohne Ende. Aber Olympia ist ja noch mal was ganz anderes, eine ganz andere Nummer. Da muss man doch auch mental eine ganze Menge mehr machen, als wenn man sagt, okay, ich bin hier in Kleinreutlingen und da ist so ein Wettbewerb. Wie läuft das ab, sag mal?
Absolut. Ich habe ja an drei Spielen teilgenommen und ja, die ersten Spiele, das war ja, wie ich sagte, eher eine Überraschung und da ist man eh euphorisch, ist noch jung, unbedarft. Da läuft es meistens so, ja, hochmotiviert und dann zeigt man auch die Leistung, die man drauf hat. Und ich dachte eigentlich, dass ich bei den nächsten Spielen 1988 genauso an den Start gehen könnte. Da muss ich dann allerdings Lehrgeld bezahlen. Ich habe die Quali nicht geschafft, obwohl ich eine sehr gute Vorleistung hatte mit 1,98, aber nicht ins Finale gekommen bin. Und da war für mich, waren für mich von jetzt auf gleich die Spiele vorbei. Und das war eigentlich so der Punkt, wo ich gemerkt habe, okay, da muss ich, glaube ich, noch ein bisschen mehr tun. Da muss ich nicht körperlich mehr trainieren, sondern irgendwas war es ja, was nicht der Körper bestimmt haben, sondern der war fit, sondern ich habe gemerkt, dass mir unheimlich viele Dinge durch den Kopf gegangen sind und natürlich negative Dinge vor, während und auch nach dem Wettkampf noch, aber ich dann beschlossen habe, nee, so, das passiert mir jetzt nicht nochmal. Da setzt du dich jetzt mit auseinander und du sprichst ja mal gerne von Verantwortung, Erfolg. Ich musste dann lernen, nicht die anderen alle waren schuld, weil es schlecht organisiert war und dann irgend so ein Kabel da aus der Erde kam, sondern dass ich einen großen Anteil daran hatte, dass das schiefgelaufen war. Und das heißt dann in dem Moment Verantwortung übernehmen und nach vorne schauen, sich überlegen, was kann ich besser machen.
Naja, das glaube ich. Und wir sehen es ja, wie die mentale Einstellung sehr wichtig ist, wenn wir Fußball schauen. Gut, da geht es um 90 Minuten. Ich habe das aufregende Spiel der Damen gesehen, das Qualifikationsspiel. Ich fand das also sensationell. Und da bist du ja mit anderen im Austausch. Aber hier bist du für dich ganz alleine und musst deine mentale Stärke entwickeln. Das ist sicherlich nicht so ganz einfach. Gab es denn so in dieser ganzen Zeitdisziplin ein Wettkampf oder ein Ereignis, wo du gesagt hast, das war für mich sehr besonders, wenn du dich da zurückerinnerst?
Ja, dann, also eigentlich sind es ja, es ist der Olympiasieg in Barcelona. Der war schon besonders, weil ich gemerkt habe, ich habe aus all den Dingen gelernt und es hat sich irgendwie ausgezahlt, sich damit zu beschäftigen, sich darauf vorzubereiten und ja, und die Gelegenheit genutzt zu haben, das auch wirklich umzusetzen. Deshalb war das schon ein besonderer Wettkampf. Aber ich habe natürlich viele besondere Wettkämpfe. Also es fing dann natürlich schon an mit den Europameisterschaften, wo ich das erste Mal gewonnen hatte, draußen in Split. Und dann die WM folgte in Tokio, wo ich wirklich topfit war. Dann der Hallenweltrekord von damals. Das war ja im Jahr 92. Also das war ja schon eine unheimliche Steigerung und natürlich. In der Zeit ist auch mein Zutrauen gewachsen, mein Selbstvertrauen und Zweifel sind eigentlich immer weniger geworden, die ich ja noch in Seoul verspürt hatte. Ja, also ich habe einfach Raum geschaffen für positive Erlebnisse, positive Ereignisse und mich auch immer wieder daran erinnert. Und habe natürlich auch Techniken angewendet, die mir geholfen haben.
Und das Gold 1992, hat das was mit dir gemacht? Hat das was verändert mit deinem Selbstbewusstsein? Ist das so ein Ereignis, wo du sagst, okay, jetzt habe ich es geschafft, jetzt bin ich auf einem Level, wo ich schon immer hin wollte?
Ja, absolut. Das war ja so das höchste Ziel. Und die Medaille war die Belohnung dafür und auch eigentlich die Bestätigung dafür, dass man so ziemlich viel richtig gemacht hat und auf dem richtigen Weg war. Und natürlich ist das ein tolles Gefühl, dass man ein ganz großes Ziel geschafft hat. Und der Beweis war dann natürlich die Medaille in der Hand. Aber ein Moment gab es vorher noch, der eigentlich viel wichtiger war. Das war bei 1,97. Da hatte ich nämlich eigentlich eine ähnliche Erfahrung wie in Seoul. Also erster Versuch gerissen, zweiter Versuch gerissen und dann war der dritte Versuch. Und dieser Moment war so entscheidend, überhaupt auch dann sicher weiterzuspringen und sicher zu sein, dass dieser Wettkampf gewonnen ist, weil ich im dritten Versuch das geschafft habe, das zu überwinden, also die Erfahrung aus Seoul in positive Energie umzuleiten. Ich habe da gestanden, ich bin jetzt nicht hergekommen, wieder nach Hause zu fahren. Du springst jetzt darüber. War noch meine letzte Instruktion, bin noch mal im Kopf diesen Sprung durchgegangen, sehr bildhaft. Spannung aufgenommen, losgelaufen, drüber gesprungen. Und als ich da drüber war, war klar, wenn ich bei Olympischen Spielen genau so eine Situation überwinden kann, also so wirklich auf Messerschneide stehe, also ich wäre wieder raus gewesen oder ich gewinne das Ding und das ist einem ja schon bewusst. Und das geschafft zu haben, das hat mir so viel Energie wiedergegeben und Motivation, Adrenalin, dass eigentlich auch nichts mehr schief gehen konnte. Also ich musste ja noch über zwei Höhen springen, um überhaupt die Medaille wirklich zu bekommen. Aber da hatte ich überhaupt keine Zweifel, dass ich das nicht schaffen würde. Das war für mich klar, ab dem Moment, wenn man so etwas schafft, so eine Situation, eine schwierige Situation überwindet, dann ist alles möglich.
Motivation und Adrenalin, das ist das Dopingmittel, was Sportler brauchen. Ich finde es ja sehr bemerkenswert, du bist auch eine engagierte Anti-Doping-Kämpferin, weil du sagst, mit unlauteren Mitteln, da wollen wir das gar nicht machen, sondern wir wollen es mit eigenen Mitteln machen. 1991 hast du dafür auch einen Bambi bekommen, bist dafür geehrt worden. Ist das heute immer noch oder ist es immer ein aktuell brandaktuelles Thema im Sport des Doping?
Es ist leider immer noch Thema. Also ich glaube, man wird dieses Thema auch nie wegbekommen. Also Betrug spielt ja überall eine Rolle. Und aber ich sage immer, es ist auch Betrug an sich selbst. Man nimmt sich die Möglichkeit, wirklich das Gefühl zu haben, ich kann etwas erreichen mit meinen Mitteln, mit meinen eigenen Mitteln, die mir zur Verfügung stehen, ohne mich, was weiß ich, mit irgendwelchen Psychopharmaka vollzustopfen oder mit anderen Dingen zu beschäftigen oder einzunehmen. Das lenkt ja nur davon ab. Also für mich wäre es immer künstlich. Für mich hätte es immer so einen Beigeschmack, naja, da gab es dann vielleicht noch das Mittel, das hat mir schon geholfen. Also ich glaube, im Sport, das muss wirklich nicht sein. Und auch in anderen Bereichen braucht man das eigentlich alles nicht. Und man nimmt sich eigentlich die Möglichkeit damit, selbst herauszufinden, wie man ja, Leistung erbringen kann oder ein Ziel erreichen kann, meinetwegen auch seine Bedürfnisse befriedigen kann, ja, herauszufinden, wie ich das selber für mich tun kann, also aus mir heraus. Ich bin normalerweise, also ich sag mal, zu überwiegenden Teil introvertiert und ich werde immer gefragt, wo hole ich meine Energie? Ich sag mal, die hole ich mir von innen. Die kommt von mir raus und da bin ich stolz drauf und das ist einfach ein super Gefühl. Man hat immer das Gefühl, du hast immer ein Potenzial, worauf du zurückgreifen kannst, wenn es schwierig wird.
Ich finde das fantastisch, wenn wir diese Energie aufbringen, überhaupt Sport zu machen. Also ich darf sagen, ganz bescheiden, dass ich heute schon 30 Minuten auf Laufbahn war, wie ich das eigentlich in letzter Zeit fast jeden Tag mache und das tut mir gut. Aber was ich mit Sorge beobachte und ich weiß nicht, wie du das siehst, wir haben große Probleme, unsere Kinder, wir lesen das, die meisten Kinder sind übergewichtig, können sich nicht richtig bewegen, es fällt ihnen schwer, rückwärts in Balance zu gehen. Ich glaube, da müssen wir was tun. Wie siehst du das? Können wir was tun? Müssen wir was tun? Wo sollten wir ansetzen, damit Kinder sich mehr bewegen?
Ja, auf jeden Fall müssen wir da was tun. Also ich meine, das ist der Beweis, dass zu wenig passiert, dass sich die Kinder zu wenig bewegen. Und es reicht nicht, wenn man die Kinder in Sportverein anmeldet, einmal die Woche. Also einmal die Woche ist eigentlich auch ein bisschen weniger. Gut, wenn sie klein sind, ist es nicht zu wenig, aber die Regelmäßigkeit ist wichtig und also auch für die Entwicklung, nicht nur für die körperliche Gesundheit, sondern für die mentale Entwicklung halte ich das für wichtig. Mit anderen Kindern zusammen zu sein, draußen zu sein. Und die Gefahr ist heute natürlich durch all die sozialen Medien genau davon abgebracht und abgelenkt zu werden. Auch ich kenne das bisweilen. Ich lasse mich auch immer gerne mal ablenken und gucke da rein. Aber mir wird das natürlich dann bewusst und dann kann ich reagieren. Aber so Kinder wachsen damit auf und reagieren können, also kennen das wahrscheinlich gar nicht. Deshalb müssen da Eltern, finde ich, auch als Vorbild fungieren oder auch immer dieses Angebot machen, dass man spazieren geht, dass man in die Natur geht und da aktiv ist oder die Kinder rausschickt zum Spielen. Und wenn die sagen, es ist langweilig, ja, dann ist es halt langweilig. Guck, was du machen kannst. Die werden schon auf Ideen kommen. Also gerade wenn man draußen in der Natur ist, gibt es so viele Möglichkeiten und diesen Raum zu schaffen, ist wahrscheinlich erstmal schwierig für die Kinder geistig, sich mit Dingen zu beschäftigen, die ja nicht von alleine funktionieren, sondern man muss selber was bauen, man muss selber was in die Hand nehmen. Und das ist wichtig. Also mit den Hand etwas zu schaffen, zu gestalten, das ist doch das tolle Gefühl. Das sagen ja viele, die auch ins Handwerk gehen. Das tolle Gefühl ist, dass man hat etwas mit der Hand geschaffen und ist stolz darauf. Also ich kann das nur empfehlen, den Kindern Materialien in die Hand zu geben und auch sich ausprobieren dürfen. Das wird ja auch immer mehr eingeschränkt, weil Eltern Angst haben, die können sich irgendwie wehtun und verletzen. Natürlich kann das passieren, aber man nimmt ihnen auch die Erfahrung, wenn man sie nicht lässt.
Genau, wenn sie es nicht lernen können, wie sie Verletzungen vorbeugen können, wie soll es dann funktionieren? Ich bin ja in einer Sache wirklich ganz klar positioniert. Vor einiger Zeit kam raus, ja, wenn wir die Bundesjugendspiele machen, dann bitte, das soll nur so ein Erlebnis sein. Die sollen sich gut fühlen, sollen, aber Wettkampf, den Wettkampfgedanken wollen wir wegnehmen. Und ich sage mir, hallo? Also ohne diesen Wettkampfgedanken, ohne den Anreiz, höher springen zu wollen, gegen andere zu gewinnen, wärst du wahrscheinlich nie so weit gekommen, oder?
Genau, das ist es. Also ich glaube, man sieht wieder nur die eine Seite der Kinder oder Jugendlichen, die vielleicht nicht so motorisch begabt sind, aber vergisst dann auch die andere Seite, die sich gerne messen, die gerne Leistung bringen. Also Leistung zu bringen ist ja erstmal nichts Böses. Das verstehe ich auch immer nicht. Und dann kommen immer so Argumente von wegen Mobbing und das ist aber nicht das Problem der Bundesjugendwettspiele, sondern das ist das Problem der Erwachsenen oder auch der Kinder, wie man damit umgeht, dass jemand in irgendetwas nicht so gut ist. Das ist völlig normal, dass man nicht alles kann und dass es Kinder gibt, die vielleicht sportlich nicht so begabt sind. Ich war nicht so begabt in Mathematik oder auch in Deutsch. Da muss ich auch leben. Und da hat mir auch keiner gesagt, na, dann machen wir mal ein bisschen seichten Unterricht, damit sich alle wohlfühlen. Also es wird schon so ein bisschen auf Wohlfühlgesellschaft hingearbeitet.
Ja, genau, Wohlfühlgesellschaft. Du bist ja jetzt heute ganz anders unterwegs. Natürlich ist es klar, wenn wir älter werden, dann können wir nicht unbedingt mehr Leistungssportler sein. Vielleicht beim Schach noch, aber nicht bei den Dingen, wo man sich richtig bewegen muss. Jetzt bist du ja mehr unterwegs als Autorin, als Speakerin, Trainerin, und bringst anderen deine Erkenntnisse nahe. Du hast mal Grafikdesign studiert, 1996 auch ein Diplom gemacht. Das spielt wahrscheinlich gar keine Rolle mehr bei dir, oder?
Nee, im Kopf schon. Also manchmal möchte ich schon gerne irgendwie noch mal so ein bisschen kreativ sein, aber da fehlt so ein bisschen auch der Antrieb, muss ich ehrlich sagen, aber auch so ein bisschen ja die Idee, was mache ich genau? Aber das habe ich immer gerne gemacht. Also ich habe zwei Dinge gerne gemacht. Ich habe mich gern bewegt und habe immer gerne, ich sage immer gebastelt und gemalt und das habe ich dann auch studiert. Und das war top und das war erstmal ein super Ausgleich zum Sport und das hat mir wirklich Freude gemacht. Und ich brauchte natürlich auch ein Standbein, ein weiteres. Wenn der Sport eben nicht läuft, brauche ich einen Beruf und den hätte ich schon gerne in irgendeiner Weise ausgeübt. Es hat sich dann anders ergeben, aber dafür habe ich Dinge gemacht, die ich mir früher nicht zugetraut habe, wo ich vielleicht auch nicht so viel Spaß dran hatte. Zum Beispiel am Schreiben, wie ich ja schon sagte, in Deutsch war ich keine Leuchte. habe aber dann doch Bücher geschrieben und ja, einfach mal angefangen, das zu tun, wo ich eben nicht so talentiert bin. Deshalb finde ich es eben so schade, dass man den Kindern sagt, du bist nicht so talentiert, dann machen wir das mal ein bisschen seichter, sondern durchaus auch mal versuchen, es zu probieren und diese Dinge, gerade die Dinge, die unangenehm sind oder schwierig oder die man sich nicht zutraut, mal einfach ausprobieren.
Du hast gerade die Stichworte gegeben, Bücher. Du hast zwei Bücher geschrieben. Das eine heißt Entfessle dich und das andere geht um ein Thema Sport machen mit Hund, mit deinem Hund. Erzähl uns doch mal bitte ein bisschen was über Entfessle dich. Ein sehr toller, kreativer und motivierender Titel. Was steht da drin?
Ja, da geht es wirklich darum zu erkennen, wo die eigenen Potenziale liegen. Ich erkläre natürlich auch so ein bisschen anhand meiner Geschichte, wie ich das erlebt habe, wie ich die Erfahrung gemacht habe. Habe das mit einer Diplompsychologin zusammengeschrieben, die auch noch mal ihre Erfahrung mit reingebracht hat, welche Techniken ich angewendet habe und ja, mentalen Training, was man tun kann. Also es ist im Grunde für jedermann, nicht nur für Sportler. Also manche Dinge tut man eigentlich schon, man merkt das nur nicht. Wenn man das aber dann bewusst macht und wirklich trainiert, dann kann man sich schon verbessern. Also wie zum Beispiel, jeder führt Selbstgespräche, ja. Einfach mal zu gucken, welche Selbstgespräche führe ich. Sind die positiv, sind die negativ? Sporne ich mich an? Mit Anspornen, bin ich natürlich besser unterwegs. Oder mit Bildern im Kopf, sehe ich gerade, wie ich hinfalle, dann falle ich natürlich hin. Oder sehe ich, wie ich über etwas hinüberspringe, was ja auch der bessere Weg ist, um sich nicht weh zu tun. Also all die Dinge, die man, glaube ich, jeder auch schon mal gemacht hat, sich die bewusst machen. Und da versuchen wir halt über dieses Buch da ein bisschen hinzuführen und Möglichkeiten darzustellen, um dann jeden dazu zu motivieren, sein Potenzial zu finden und dann vielleicht auch zu entwickeln und zu entfalten.
Und in dem anderen Buch weiß ich, soweit ich weiß, geht es um sechs Pfoten, also um sechs Füße. Das finde ich witzig. Also ich kenne natürlich Vierbeiner, aber jetzt kommen noch zwei dazu, nämlich die Begleitungen. Das bist du zum Beispiel. Du hast ja einen Hund, oder?
Ja, leider jetzt nicht mehr, er ist leider gestorben, aber wir haben viel zusammen gemacht und es ist ja so, der Hund und der Mensch gehört irgendwie zusammen und begleiten sich gegenseitig und so ist die Idee entstanden, wie mache ich Sport? Also mich hat der Hund motiviert, regelmäßig laufen zu gehen. Wie kann ich aber auch vielleicht den Hund ein bisschen motivieren, sich auf andere Weise zu bewegen? Und das war so ein bisschen die Idee. Also den Hundehalter ein bisschen ein paar Tipps zu geben mit Umgang mit Hund. Deshalb war auch ein Trainer mit dabei. Hundetrainer und ja, mich einfach zu bewegen, was möglich ist, auch wenn der Hund dabei liegt oder mich begleitet. Also ich muss jetzt nicht alleine unterwegs sein, sondern der Hund ist da mein Motivator oder umgekehrt.
Ich glaube, ein wichtiger Tipp ist, der Hund darf nicht zu klein sein. Wenn er zu klein ist, dann kann er nicht so weit laufen und dann trägst du ihn meist auf dem Arm. Das ist blöd. Und wenn er zu groß ist, dann kommst du oft nicht hinterher, wenn er fordert. Also so ein Ridgeback zum Beispiel, da hinterher zu laufen, das ist schon eine große Herausforderung.
Unsere Penny war da auch ziemlich schnell, die war jetzt nur mittelgroß gewesen, aber da kann man auch nicht hinterher. Deshalb war das auch wichtig, diese Tipps, wie ich mit dem Hund umgehe, dass er mich begleitet und nicht davonläuft.
Bekommst du Feedback zu deinen Büchern, dass die Leute sagen, Mensch, toll, Frau Henkel, super, das hat mir geholfen? Oder kriegst du da gar nichts mit von denen, wie es anderen damit geht kann?
Also ja, hin und wieder im Bekanntenkreis, wenn jemand das gelesen hat, bekomme ich, also denen hat zum Beispiel dieses Metallbuch sehr gut gefallen. Die anderen freuen sich ja, dass sie nochmal ein paar schöne Bilder mit Hund sehen und auch ein paar andere Übungen oder neue Übungen auch dazu motiviert werden. Aber das ist, wie gesagt, so im Bekanntenkreis, im engsten Kreise kriege ich da Feedback.
Nun durfte ich dich ja erleben auf der Didakta 2024 mit deinem wunderbaren Vortrag. Du bist also auch auf der Bühne und berichtest anderen Menschen von deinen Erfahrungen. Was hat dich dazu gebracht, diese Botschaft in die Welt zu tragen?
Ja, also auch der Weg war erstmal schwer, weil ich sagte, ich eher introvertiert bin, nicht so der Showmensch oder auch Bühnenmensch, aber ich hatte immer das Bedürfnis zu erzählen, was ich erlebt habe, welche Erfahrungen ich gemacht habe, eben weil ich als junger Mensch mir vielleicht noch nicht so das große Zutrauen hatte, immer sehr vorsichtig war und dann doch mich herausgewagt habe und dann was ganz Großes geleistet habe, was ich mir damals noch gar nicht vorstellen kann. Und ich glaube, jeder braucht so ein bisschen Inspiration. Mich hat zum Beispiel Ulrike Meifert inspiriert, dass sie es auch live miterleben durfte damals in Los Angeles, wie die wieder Olympiasiegerin wurde und über 2,2 Meter sprang. So finde ich es toll, dass also über andere Menschen zu lesen, wie sie etwas erreicht haben. Und ich dachte, ich kann meinen Beitrag auch dazu leisten. Also, weil ich glaube, mein Weg auch recht bewegt war. Nicht so diese typische Vorstellung von Hochleistungssportler, ich bin 6 und will mal Olympiasiegerin werden, sondern ich bin da eigentlich so ein bisschen reingerutscht. Ich war da immer gut in der Leichtathletik, aber wäre niemals auf die Idee gekommen, mit Leichtathletik anzufangen. Und was es alles braucht, um dorthin zu kommen. Dass es nicht einfach nur eine Entscheidung ist, ich werde Olympiasieger, sondern da kann so viel passieren und ich brauche Menschen, die mich unterstützen auf diesem Weg.
Was können wir von dir als Leistungssportlerin lernen?
Oh, was kann man lernen?
Das ist
Ja.
eine sehr weit gefasste Frage. Ganz klar, ich verstehe das schon.
Genau. Na, also ich glaube, wichtig ist Selbstreflexion und sich einzugestehen, dass man nicht alles kann, dass man Fehler macht, aber sich dann auch dran macht, diese Fehler zu beheben oder sich zu überlegen, wie kann ich es einfach besser machen? Was ist mein Weg? Also wirklich meinen Rhythmus zu gehen, nicht permanent bei anderen schauen, wie machen sie es? Ja, man kann sich orientieren, aber nicht kopieren, sondern ich muss schon wirklich herausfinden, was macht mir Freude? Wie ist der richtige Weg und ja, wie komme ich zu dem Ziel, was ich erreichen möchte und wen brauche ich dazu? Was brauche ich dafür? Also es sind schon viele Fragen, die man sich eigentlich stellen sollte. Deshalb sage ich Selbstreflexion. Manche wissen ja noch nicht mal, was sie vom Leben erwarten sollen. Die gehen irgendwann in Beruf und wissen eigentlich gar nicht, was sie wirklich, wie sie sich ihr Leben vorstellen. Ich habe das immer schon als kleines Kind gemacht. Ich sage mal, auf meiner Schaukel zu Hause habe ich mir überlegt, wie mein Sp Leben später aussehen soll. Das ist natürlich mein Naturell gewesen. Vielleicht liegt das an der Introversion. Aber man kann sich ja durchaus auch damit beschäftigen. Also ich habe mich ja nach draußen gewagt, also extravertiert. Und vielleicht die extravertierten Menschen sich ein bisschen mehr mit sich selber und im Inneren beschäftigen. Also man kann ja, voneinander profitieren, denke ich.
Ja, Heike, wie ist das eigentlich? Du erzählst ja in meinen Vorträgen, wie man erfolgreich sein kann. Ich habe über Rückschläge gesprochen. Wie bist du denn im Sport mit diesen Rückschlägen umgegangen? Was kann man da tun? Was rätst du anderen Menschen?
Also erstmal sich bewusst machen, glaube ich, dass man, also im Sport ist es jedenfalls so, eigentlich mehr Rückschläge hat als Erfolge. Das treibt einen ja auch an. Und das auch vielleicht im normalen Leben als Antrieb anzunehmen, zu nutzen. Also als ich in Los Angeles da meine Niederlage erlebt, habe ich natürlich erstmal, war ich wütend, getrauert und ja, das muss man auch zulassen, die ganzen Emotionen, die dann hochkommen, also nicht einfach wegdrücken, sondern man muss schon auch so ein bisschen leiden, sage ich jetzt mal. Das gehört einfach dazu und das auch zulassen. Aber irgendwann muss ich auch sagen können, okay, ich kann eh nichts mehr ändern. Es ist jetzt passiert und es ist nichts mehr zu ändern. Also Haken dran. Manche brauchen da ein bisschen mehr Zeit. Bei mir ging es immer ganz schnell. Aber auch die Zeit muss man sich manchmal geben, um dann wirklich wieder neue Energie zu haben, um nach vorne zu schauen. Das ist der nächste Schritt, nach vorne zu schauen und ja, das nächste Ziel genauso enthusiastisch angehen, wie das, was man vielleicht nicht erreicht hat und sich tatsächlich nicht unterkriegen lassen. Also sich dann auch positive Zustimmung ja, ich habe sie mal von meinem Trainer bekommen oder von meinen Kolleginnen oder andere ehemalige Sportler, die auch gesehen was in mir steckt. Also realistisch muss natürlich so ein Ziel immer sein und deshalb, das kann einem helfen, über Niederlagen hinwegzukommen. Man darf sie nicht zu lange damit ja, darin suhlen, sage ich jetzt mal. Manche machen das ja auch ganz gerne, obwohl das ja kein angenehmes Gefühl ist. Also angenehmer ist es natürlich, wenn man so etwas überwindet. Und wenn es etwas ist, was man dann nie wieder probiert, ist es auch okay. Aber sich dann neue Ziele setzen, neue Dinge ausprobieren, neue Ziele
anvisieren und sie auch zu verfolgen. Also sich nicht unterkriegen lassen. Weil es passiert so oft im Leben. In dem Moment denkt man, man ist der Einzige. Das ist natürlich auch nicht so. Es passiert vielen so und Niederlagen gehören dazu. Und ich habe aus meiner Niederlage wirklich Energie ja, herausgenommen, Energie bekommen, um dann letztendlich in Barcelona gewinnen zu können.
Das ist sehr fantastisch. Vielleicht noch mal zum Schluss ein Thema. Es gibt viele, die mich dann angesprochen haben, wenn ich mit einem Leistungssportler gesprochen habe. Ja, du hast immer diese Leistungssportler. Ja, die sind ja toll, ist ja toll, wunderbar, die können das alles. Aber ich kann das nicht. Und ich sage, nein, wir bereiten ja uns auch auf das Alter vor. Wir gehen ja in eine Generation, wo wir nicht mehr ganz so leistungsfähig sind, auch wenn wir es vorher waren. Was würdest du denn Menschen raten, die sagen, ja, ich würde ja gern so ein bisschen anfangen, aber der innere Schweinehund. Wie schafft man es, sich regelmäßig zu bewegen? Wie kommt man in die Motivation, um letztendlich doch sein Leben zu verlängern und gesund zu bleiben? Was würdest du
Ja,
da
ich muss
anderen?
natürlich ja einen guten Grund finden, dass ich das mache, täglich mache. Für mich war es zu sehen, wie meine Eltern immer mehr abbauten körperlich und ich wollte im späteren Leben so möglichst selbstständig leben und unabhängig. Und das kann ich körperlich nur, indem ich auch was dafür tue. Und das ist natürlich der erste Schritt. Und ich empfehle immer, sich dann Partner, Partnerin mitzunehmen. Bei mir war es der Hund, es kann auch eine Freund oder Freundin sein, eine Trainingsgruppe, meinetwegen auch. Und dann muss man diesen Termin in seinen Kalender eintragen und da darf nichts dazwischen. Kein Meeting, kein Geburtstag, okay, da kann man noch ausschließen, meistens abends, da kann man noch ein bisschen rumschieben, aber es darf, dieser muss fest im Kalender manifestiert sein. Am besten zweimal die Woche, noch besser dreimal die Woche. Also wenn man joggen geht, ich gehe regelmäßig joggen oder mache ein paar Workouts. Und die sind bei mir so fest drin, immer morgens, bevor ich anfange, mich vor den Computer zu setzen, mach ich das. Also wirklich einen Zeitraum freischaufeln und den auch keinen Fall mit anderen Dingen füllen. Sonst bleibt man wieder nicht dran, man ist raus. Das passiert schon, wenn man ein bisschen krank ist, dann ist es eh wieder schwierig anzufangen. Aber je regelmäßiger ich das mache und mich dann vielleicht auch noch ein bisschen belohne danach, wenn ich eine Woche geschafft habe oder auch einen Monat. Oder man fühlt sich einfach besser. Das ist ja auch schon Belohnung.
Ganz wichtige Tipps. Also, trage dir das regelmäßig in den Kalender ein. Mache nicht zu viel. Such dir Partner und belohne dich. Es muss nicht die große Portion Pommes sein im Anschluss. Es darf vielleicht was anderes sein. Aber das sind ganz wichtige Tipps. Liebe Heike, ich danke dir sehr für diese vielen Erkenntnisse, für diese inspirierenden Gedanken, die du uns weitergegeben hast.
Gerne.
Hoffe, dass wir dich nochmal irgendwann wieder auf dem Sportplatz sehen, oder?
Als Zuschauerin jedenfalls. Wenn meine Tochter auch Hula-Hoop-Sport macht. Aber wir sehen uns bestimmt noch mal.
Das war prima. Herzlichen Dank.
Sehr gerne.
Erfolg braucht Verantwortung. Der Podcast von und mit Udo Gast. Sie brauchen einen echten Mutmacher und erfahrenen Business Coach, der mithilft, Ihr Unternehmen sicher und wirksam nach vorne zu bringen? Und das auch in Krisenzeiten? Dann schreiben Sie jetzt an Udo Gast. Aktuell gibt es noch einen freien Platz. Die Kontaktdaten finden Sie in den Shownotes.